Was ich mir vorgestellt habe, euch jetzt heute Abend zu erzählen, ist ungefähr das. Erstmal so ein bisschen was zu den Gefahren der Atomenergie ganz allgemein sagen. Den meisten ist es wahrscheinlich bekannt, aber trotzdem, das ist nochmal so zum Auffrischen. Warum macht es eigentlich Sinn, dagegen vorzugehen? Der zweite Punkt ist die Laufzeitverlängerung. Was hat die Bundesregierung da gestern beschlossen? Wie sieht es aus? Was ist das Energiekonzept und was ist daran eigentlich so scheiße? Dann werde ich so ein bisschen was zum Wendland selber sagen, zu dem, was dort vor Ort schon passiert ist in den letzten Jahren, wie die Stimmung da ist. Der nächste Teil sind dann vor allem die Aktionen, insbesondere Castor-Schottern und natürlich ein paar hilfreiche Tipps, wie kommt man da hin oder beziehungsweise was muss man alles einpacken, wenn man da hinfährt. Die Gefahren der Atomenergie. Es gibt eigentlich so zwei große Probleme. Einmal ist es der laufende Betrieb und das zweite Problem ist die Lagerung von dem ganzen Müll, der dabei entsteht. Im laufenden Betrieb ist einfach ein größter anzunehmender Unfall, der Super-GAU auch teilweise genannt, nicht auszuschließen. Dabei kommt es zu einer Kernschmelze, das radioaktive Material überhitzt sich innen drin und ganz massiv wird Radioaktivität freigesetzt. Aber auch der Nicht-GAU, also auch der nicht größte anzunehmende Unfall, ist eigentlich schon ein Störfall. Es ist zum Beispiel so, dass seit in den 60er Jahren die Atomkraftwerke in Betrieb gegangen sind, die ersten, gab es über 6000 sogenannte meldepflichtige Fälle. Das sind alles Fälle, wo der normale Betrieb gestört wurde, wo teilweise auch in geringeren Mengen Radioaktivität freigesetzt wurde und die einfach auch so ein Beleg dafür sind, dass das nicht grundsätzlich zu 100% beherrschbar ist. Außerdem hat der TÜV in den letzten Jahren auch mehr und mehr Materialermüdungen festgestellt an den Atomkraftwerken, an den Kernreaktoren. Da sind natürlich Schweißnähte dran, zum Beispiel gerade an den Kernen selber. Das ist so, diese Schweißnähte sind, wenn so ein Ding hochgefahren wird oder runtergefahren wird, ziemlich hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Das heißt, da wird es ganz schnell ganz heiß und ganz schnell wieder ganz kalt. Da dehnen die sich aus und ziehen sich zusammen und dadurch können so ganz feine Haarrisse entstehen. Man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit einem Draht, den man zu häufig biegt, dann bricht der auch irgendwann. Ja, und das sind so Stellen, die jetzt oder haben die jetzt festgestellt, dass da eben auch so Materialermüdungen festgestellt wurden. Und ein ganz entscheidender Punkt auch, weshalb man nicht sagen kann, der Normalbetrieb ist irgendwie beherrschbar oder nicht so wild, ist vor allem der Uranabbau. Besonders in Afrika ist es so, dort wird ganz viel Material Uran abgebaut und dieses Uran, was da abgebaut wird, wird von Hand abgebaut. Die Leute wissen teilweise gar nicht, was sie da in den Händen haben. Eine Freundin von mir war jetzt gerade dort, die hat erzählt, die haben da jahrelang gearbeitet in den Uranminen, wussten nicht so wirklich, was das ist und auf einmal gab es eine ganz massive Krebswelle und ganz viele Leute sind an Krebs erkrankt und auch gestorben. Und dann kam so langsam erstmal bei der Bevölkerung dort auch an, was eigentlich, ja, was die da in den Händen haben und was die da abbauen. Und das ist auch so ein Grund, weshalb ich eigentlich sage, ne, auch schon der Normalbetrieb ist Störfall, weil auch dabei wird schon ganz massiv Radioaktivität freigesetzt. Das zweite große Problem ist die Lagerung von dem Atommüll. Nachdem in den Kernreaktoren das Uran benutzt wurde, zum Strom erzeugen quasi, bleibt Restmaterial übrig, was wesentlich stärker radioaktiv verseucht ist. Ein so ein Restmaterial ist das Uran-235. Das hat eine Halbwertszeit von 700 Millionen Jahren. Nur mal so für die irgendwie sich mit Physik nicht so genau auskennen. Das heißt, nach 700 Millionen Jahren ist die Hälfte der Radioaktivität abgestrahlt. Die zweite Hälfte dauert dann aber nicht nur noch 700 Millionen Jahre, sondern nach 700 Millionen Jahren ist die nächste dann davon wieder die Hälfte abgestrahlt. Also das kann man sich eigentlich nur so vorstellen, das Zeug strahlt ewig lang weiter. Ich meine, allein schon 700 Millionen Jahre sind viel zu lang, aber trotzdem. Und einfach, das Problem ist im Moment, weiß wirklich niemand, wohin eigentlich mit diesem Scheißmüll. Ne? Das ist Radioaktivität ist hochkrebserregend. Alle Menschen, die irgendwie das in zu hoher Dosis abbekommen, werden irgendwann daran sterben auch. Und niemand weiß, wohin damit. Jetzt haben sie, ich weiß nicht, in den 60ern, 70ern, 80er Jahren zum Beispiel schwaches und mittelstarkes radioaktives Material in der Asse eingelagert. Die Asse ist ein Salzstock in Niedersachsen auch, also ein altes Salzbergwerk, wo sie gesagt haben, naja, das ist jetzt ja schon so lange trocken, da wird schon kein Wasser reinkommen, schmeißen wir den Dreck einfach mal da rein. Ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt in den letzten Jahren, jetzt ist da doch Wasser reingekommen. Das Wasser ist radioaktiv verseucht und jetzt besteht da die Gefahr, dass auch das Grundwasser radioaktiv verseucht wird. Wie man damit jetzt umgehen soll, gibt es auch keine Idee. Aber nichtsdestotrotz hat die Bundesregierung jetzt gesagt, okay, das Moratorium für Gorleben wird aufgehoben und dort soll wieder weiter erkundet werden. Es ist nämlich so, mit dem Atomkonsens, der vor ungefähr 10 Jahren beschlossen wurde, wurde auch erstmal gesagt, Gorleben wird nicht weiter untersucht. Jetzt wird wieder ergebnisoffen in Anführungsstrichen geschaut, ob dort vielleicht ein Endlager möglich ist. Mein Eindruck ist aber eher, die werden da mal untersuchen und schauen, welche Kriterien erfüllt denn Gorleben so, dieser Salzstock dort, und dann dementsprechend anpassen, was auch ein Endlager für Kriterien erfüllen muss. Es gab da als Beispiel zum Beispiel in den 70er Jahren, als das beschlossen wurde, gab es eigentlich die Vorgabe, über so einem Endlager muss auch ein Gebirge sein, also festes Steinmaterial, was keine Radioaktivität durchlässt. Dann haben Studien 1983 und 1990 ergeben, dass der Gebirgsstock über dem Salzstock in Gorleben Radioaktivität durchlassen würde. Also wurden halt die Kriterien geändert. Nicht, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt woanders hingehen. Nee, nee. Also Kriterien fürs Endlager umgeschrieben. Gorleben potenziell immer noch möglich. Wie es dazu gekommen ist, dass Gorleben überhaupt ausgewählt wurde, da komme ich nachher nochmal so ein bisschen dazu, wenn es auch um die Protestgeschichte geht. Aber erstmal von diesen Problemen, die Atomkraft einfach mit sich bringt, bleibt eigentlich, wenn man sich das überlegt, nur eine Möglichkeit, all diese Scheißdinger sofort ausschalten. Ja? Es kann nicht weiter angehen, dass wir weiterhin diesen Müll produzieren und es hinnehmen, dass für unseren Strom die Menschen in Afrika beim Uranabbau verseucht werden. Die Bundesregierung hat nur jetzt genau das Gegenteil beschlossen. Die hat auf das, was die rot-grüne Regierung vor 10 Jahren beschlossen hat, nämlich den Atomkraftwerksbetreibern einen ganz bestimmten Zeitraum zuzusichern, dass sie da noch weiter Geld machen können mit den Dingern, hat die aktuelle Bundesregierung jetzt gestern im Bundestag beschließen lassen, dass das noch länger laufen soll. Und zwar sieht es so aus, die Atomkraftwerke, die noch in Betrieb sind aus den 70er Jahren, die sollen im Schnitt 8 Jahre länger laufen. Und die neueren aus den 80er Jahren sollen, das stimmt gar nicht, 14 Jahre länger laufen, sodass im Schnitt die ganzen Dinger 12 Jahre länger laufen werden. Und dabei ist es aber auch so, der Beschluss ist nicht so gefasst worden, dass irgendwie an einem bestimmten Tag X einfach Schluss sein muss, sondern die haben auch dieses Atomausstiegsgesetz von Rot-Grün erweitert und diese sogenannten Reststrommengen erhöht. Es ist nämlich so, dieses rot-grüne Gesetz hat gesagt, okay, jedes Atomkraftwerk darf noch eine ganz bestimmte Menge an Strom produzieren. Und diese Strommengen hat die jetzige Bundesregierung einfach wieder ausgeweitet. Problem daran ist, dass wahrscheinlich das letzte Atomkraftwerk gar nicht schon 2036, sondern erst 2040 abgeschaltet werden wird. Weil im Zug, dass immer neue, immer mehr erneuerbare Energien auch jetzt auf den Markt kommen und installiert werden, müssen die Dinger immer häufiger runtergefahren werden. Das heißt, es bleiben immer noch mehr Reststrommengen übrig. Und vielleicht auch nochmal so ein Punkt auch, was auch an diesem rot-grünen Gesetz schon total Murks war, weil auch dadurch, dass die auch gesagt haben, eben diese Reststrommengen sind entscheidend, sind überhaupt auch jetzt noch 3 Atomkraftwerke in Betrieb, die eigentlich schon mal hätten ausgeschaltet werden sollen, Die Atomkonzerne haben aber dann gesagt, okay, wir drosseln die mal, wir fahren die einfach ein bisschen langsamer, nicht mehr ganz so viel Strom wird da drin produziert, sodass die jetzt über ihren eigentlichen Abschalttermin drüber raus noch in Betrieb sind und jetzt eben diese 8 Jahre zusätzlich wieder bekommen haben. Stellt sich die Frage eigentlich, wer profitiert von dem Ganzen? Und das sind vor allem die 4 Konzerne Vattenfall, NBW, E.ON und RWE. Selbst wenn die Strompreise nämlich konstant bleiben würden, also von heute an keine weiteren Strompreiserhöhungen kommen würden, würden die Zusatzgewinne von ungefähr 30 Milliarden Euro machen. Wenn die Strompreise aber so steigen, wie es, ich sag mal, es heißt moderat, ne, also so wie es in den letzten Jahren war, so wie es auch, wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt, weitergehen wird, dann werden die wahrscheinlich so um die 70 bis 80 Milliarden Euro mehr Gewinn einstreichen. Und das Ganze, ich meine, auf unser aller Risiko, ne? Es ist ja, wir sind die, die Leidtragenden davon, wenn irgendwas passiert. Und es sind auch die Steuerzahler, die im Endeffekt diese ganze Entsorgung zahlen müssen. Und davon wird nichts externalisiert oder abgegriffen. Und jetzt heißt zwar, okay, von der Bundesregierung, naja, wir haben ja da so eine tolle neue Steuer eingeführt, diese Brennelementesteuer und eine freiwillige Zusatzabgabe. Die Dinge sind aber auch begrenzt und wenn irgendwie die zusätzlichen Investitionskosten der AKW-Betreiber einen bestimmten Betrag überschreiten, also ne, damit die Sicherheitsvorkehrungen noch auch aktuell bleiben, dann wird auch diese freiwillige Abgabe wieder gesenkt und die Steuer wird wieder gesenkt. Also das ist so eigentlich eine Riesenmauschelei, um diesen 4 Konzernen ganz massiv mehr Kohle in die Tasche zu spielen. Außerdem war die Bundesregierung dann auch noch so schlau und hat diese Laufzeitverlängerung eingebettet in ein sogenanntes Energiekonzept. Das Energiekonzept sieht vor, dass bis 2020 sollen 35% des Stroms aus erneuerbaren Energien kommen und 2050 sollen es 80% sein. Das ist ein totaler Witz, weil wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt, dann wird es 2020 schon 40% erneuerbare Energien geben. Außerdem eben setzen sie dabei auch auf Atomkraft, sagen, naja, Atomkraft ist ja CO2-freier Strom, ist also auch nicht klimawirksam und verschärft den Klimawandel nicht. Das stimmt überhaupt nicht, denn beim Uranabbau wird auch ganz viel CO2 freigesetzt, vielleicht da nochmal dazu gesagt. Und außerdem setzen sie auch auf das sogenannte Carbon Capture and Storage, kurz auch CCS. Das ist eine Technologie, die vorsieht, dass bei Kohlekraftwerken das entstehende CO2 aufgefangen werden soll und dann unter die Erde gepumpt werden soll. Also die sagen sich, nee, diese Großkraftwerke müssen weiterlaufen und wir nehmen halt das Risiko der Endlagerung in Kauf. Weil bei CCS ist auch die Frage, okay, CO2 ist ein Gas, wer kann garantieren, dass das immer irgendwo unter der Erde bleiben wird? Niemand. Und dann tritt das vielleicht relativ plötzlich an einigen Stellen frei. Und dann haben wir auch wieder das Problem mit dem Klimawandel. Und eigentlich ist es halt so, ne, dass es gibt ganz viele Studien, die auch belegen, dass 100% erneuerbare Energien bis 2050 problemlos möglich wären. Es ist einfach eigentlich nur eine politische Entscheidung, die auch jetzt gefällt werden muss, ob das umgesetzt wird oder nicht. Denn es ist so, mit Windkraft, mit Photovoltaikanlagen und mit Biogas ist es auf alle Fälle technisch möglich, den immer aktuell notwendigen Strombedarf zu decken. Es gibt immer so das Argument, naja, wenn es dann schlechtes Wetter hat und kein Wind weht, dann geht uns der Strom aus. Nee, es ist nicht so. Es muss einfach nur sich was passieren und es muss ein Umbau stattfinden. Dass irgendwie in ganz Deutschland oder in ganz Europa, wenn wir mal ein bisschen größer denken, überall Windflaute herrscht und nirgends die Sonne scheint, ist eigentlich fast unvorstellbar. Außerdem kommen diese Biogasanlagen dazu, die in der Lage sind, relativ schnell hochgefahren zu werden und runtergefahren zu werden. Das heißt, je nachdem, wie viel Strom gerade auch nicht produziert wird durch Wind oder Sonne zum Beispiel, können die ganz schnell angeschaltet werden. Das Problem nämlich bei den anderen Kraftwerken, bei den großen Kraftwerken, Atomkraft und Kohlekraft, ist, die können das nicht. Die können nur relativ konstant gleich viel Strom liefern. Das ist zwar, wenn man sozusagen so eine Sicherheit haben will, so eine technisch einfache Sicherheit, dass immer Strom da ist, klingt es zwar erstmal ganz verlockend, ist aber so, dass auch heute schon immer mehr Windkraftanlagen zeitweise stillstehen, weil die Netze verstopft sind mit Atomstrom und mit Kohlestrom. Und das heißt, wenn diese Dinger nicht abgeschaltet werden oder wenn jetzt zusätzlich neue Kohlekraftwerke gebaut werden, dann werden sich alle Leute dreimal überlegen, ob sie sich eine Solaranlage aufs Dach bauen oder ob irgendwo große Windkraftanlagen gebaut werden. Außerdem ist es auch noch so, dass die Netze im Moment überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, auf so ein erneuerbares Energie, auf eine erneuerbare Energieversorgung. Und das ist auch eine politische Entscheidung, die getroffen und gefällt werden muss, dass gesagt wird, okay, es müssen die Netze massiv ausgebaut werden, damit der Wind zum Beispiel vom Meer, wo es viel windiger ist, in den Süden kommt oder umgekehrt von hier, wenn die Sonne scheint, auch in den Norden hochkommt. Im Moment stehen die großen Kraftwerke nämlich relativ zentral an den energieintensiven Gebieten sozusagen. Und eben auch aus dem Aspekt, Atomkraft ist überhaupt kein Beitrag zum Klimawandel, zum Klimaschutz, sondern ist eigentlich nur, ja, treibt den Klimawandel eigentlich nur noch weiter voran. Dann mache ich mal weiter und erzähle euch noch mal so ein bisschen was aus dem Wendland. Ich meine, 1977 war ich selber natürlich noch nicht dabei, aber damals hat auch schon einiges dort gekracht. Wenn ihr euch daran erinnert, wie Deutschland damals ausgesehen hat, die Karte anschauen würdet im Geiste, würdet ihr sehen, Gorleben ist an drei Seiten von ehemaliger DDR umgeben. Und das ist auch der Grund, warum die damalige Regierung gesagt hat, da kommt das Endlager hin. Die wollten eigentlich zusätzlich zu dem Endlager dort auch noch eine Wiederaufbereitungsanlage bauen und einen Kernreaktor. Die beiden Sachen sind aber gescheitert am Widerstand der Bevölkerung von vor Ort. Und im Moment steht dort nur ein Zwischenlager. Auch das Endlager ist ja noch nicht realisiert, das wird noch untersucht. Das heißt, alles, was im Moment dort ist, ist eine Halle, die oberirdisch steht und in der diese Castor-Behälter erstmal abkühlen. Zu den Castor-Behältern oder zu diesem Müll, der auch dahin gebracht wird, vielleicht so ein bisschen nochmal zur Erläuterung. Es ist so, es gibt eine Wiederaufbereitungsanlage in Frankreich, in La Hague. Von dort kommt der Müll, wird dorthin gebracht, weil es eben Verträge gibt, dass der zurückgenommen werden muss. Es ist aber so, dass diese Castor-Transporte eben auch durch den ganzen Widerstand so teuer geworden sind, dass die Regierungen längst davon abgekommen sind oder auch die Stromkonzerne, Wiederaufbereitung zu betreiben. Das Problem bei der Wiederaufbereitung ist nämlich, nur 5% können hinterher wieder genutzt werden, 95% sind viel verstrahlterer Müll und die müssen dann irgendwo entsorgt werden. Jetzt ist es so im Moment, an allen Atomkraftwerken stehen auch solche Zwischenlager, weil ein so ein Zwischenlager eben genauso viel kostet, wie ein Castor-Transport zu machen. Und nur der Müll, der schon vor Jahren nach Frankreich verbracht wurde, nur der muss jetzt noch zurückgeholt werden und lagert dann in Gorleben in diesem Zwischenlager. Der erste Castor-Transport war dann 1995. Damals gab es auch schon ziemlich heftigen Widerstand dagegen. Diese ganze Region im Wendland ist eigentlich auch seit Jahren und Jahrzehnten schon geprägt von dem Widerstand dort. Eben schon 1977 gab es massiven Widerstand gegen die Wiederaufbereitungsanlage und gegen dieses ganze Projekt. Und da hat sich so ein richtiger Mentalitätswandel auch vollzogen. Wenn man heute durchs Wendland fährt, besonders natürlich zur Castor-Zeit, da stehen überall große gelbe Kreuze, in den Gärten, in den Fenstern hängen kleine gelbe Kreuze. Und gerade so als Aktivist oder als Aktivistin, wenn man da unterwegs ist, Und im November ist es meistens auch noch kalt, dann ist es total schön, weil man genau weiß, hey, ich kann da hingehen, ich kann da klingeln, wenn es mir zu kalt wird, ich kriege da einen Tee, die haben vielleicht sogar eine Stulle für mich oder ich kann mich auf alle Fälle eine halbe Stunde auf den Ofen setzen und ein bisschen wieder aufwärmen. Und das ist auch so eine Stimmung, die ja einfach dieses ganze Wendland auch prägt und wo ich allen Leuten auch einfach nur mal empfehlen kann, da mal hinzufahren und sich das so anzuschauen. Castor Transport 1995 war der erste mit diversen Widerstandsformen damals, also auch in den ganzen Jahren darauf, gab es immer ein ganz breites Band an Protestformen. Es gab Sitzblockaden, es gab Leute, die haben sich da an die Gleise gekettet, es gab Leute, die haben Sachen auf die Gleise draufgesetzt, also so Stahlkonstruktionen, die nur runtergeschweißt werden können. Es wurde auch immer schon geschottert. Alles eigentlich relativ lang, auch in kleinen Gruppen. Dann war es ab 2002 so, dass natürlich verursacht durch den Atomkonsens auch, ne, also diese Vereinbarung, die da verhandelt und ausgehandelt wurde, war es so, dass der Protest nachgelassen hat. Die Grüne Partei hat damals selber auch gesagt, wir finden Sitzblockaden nicht falsch, wir finden Demonstrationen nicht falsch, aber wir finden, das ist nicht der Ort dafür. Und das hat so ein bisschen auch dazu geführt, dass wir eigentlich auch jetzt in so einer Situation sind, wo diese Anti-Atom-Bewegung auch wieder erst sich neu finden muss und wieder neu in die Startlöcher kommen muss. Und 2008, wie dann so langsam abzusehen war, dass vielleicht eine schwarz-gelbe Regierung längere Laufzeiten nochmal vereinbaren wird, gab es dann wieder ein bisschen massiveren Protest, auch beim Castor. Das war mit 20 Stunden Verspätung die größte Verspätung, die es bisher gegeben hat. Da haben sich Leute hier bei Berg, wo auch die Südblockade stattfindet, einbetoniert, haben da richtig lange den Zug aufgehalten. Außerdem gab es im Wendland auch nochmal Blockadeaktionen mit so Betonklötzen, die auf die Straße gestellt haben, die auch richtig schwer nur zu knacken waren. Und ich denke mal, es wäre sehr überraschend, wenn dieses Jahr auch nicht wieder was Ähnliches passieren würde. Außerdem, so ein bisschen auch als, ne, was sich eigentlich getan hat in den letzten Jahren, letztes Jahr im September und dieses Jahr im September gab es große Demonstrationen mit 100.000 Leuten in Berlin. Im Frühjahr dieses Jahr zum Tschernobyl-Aktionstag waren es, glaube ich, 125.000 in Biblis und um Hamburg rum. Und auch in München waren es vor ein paar Wochen 50.000 Leute, wo ich auch echt gedacht habe, so München? 50.000 Leute. Also das ist auch so ein bisschen was man, glaube ich, auch noch so mitnehmen kann, egal ob jetzt Leute nach Berg fahren oder ins Wendland, weil es einfach gerade auch da eine ganz breite Unterstützung auch gibt, verschiedene Dinge zu tun. Hier einfach nochmal so ein bisschen zur Einordnung des Ganzen. Das ist die Strecke ungefähr. La Hague in Frankreich bis nach Dannenberg. Hier ist dann so ein bisschen rangezoomt ins Wendland, einfach um so ein bisschen einen Überblick zu haben, wo ist es eigentlich. Das Wendland liegt ungefähr so zwischen Hamburg und Hannover. Das ist da oben nicht so wichtig zu sagen, aber hier manchmal ganz gut. Außerdem, wenn man noch näher ranzoomt, östlich von Lüneburg und Uelzen. Und was ihr jetzt hier seht, diese rote Linie, das ist die Zugstrecke von Lüneburg bis nach Dannenberg. Da ist, wenn alles nach Fahrplan läuft, geplant, dass der Zug am Sonntag, den 7. November, langfährt. In Dannenberg selber ist dann der Verladekran. Dort werden die Castor-Behälter auf Tieflader umgeladen, um dann die letzten 20 Kilometer auf der Straße zu fahren. Und da ist geplant, wenn alles im Fahrplan läuft, eben, dass der am Montag dann langfährt, am 8. November. An der Stelle möchte ich gleich sagen, dass die Zugstrecke, die ist gesperrt. Die wird immer ein paar Tage vorher schon auch für den normalen Schienenverkehr gesperrt, sodass, was auch immer an dieser Schiene passiert, wirklich nur Einfluss auf den Castor-Zug hat. Hier auch nochmal ein kurzer Ausschnitt von der Karte. Ihr seht, rechts ist Hitzacker, da ist auch ein Camp dieses Jahr. Im Süden der roten Linie, was die Zugstrecke ist, ist das Camp Metzingen und ein Stückchen weiter nördlich noch ist das Camp Köhlingen. Das sind so die drei zentralen Camporte rund um die Schiene. Weshalb ich euch das Ding so ein bisschen zeige, ist dieses Waldgebiet. Das ist die Göhrde und da finden in der Regel so die allermeisten Aktionen statt. Einfach weil es sich da am besten anbietet, auch mit dem Bullen Katz und Maus zu spielen. Wie ich gerade schon gesagt habe, ein Tag Schiene, der nächste Tag Straße. Es ist eigentlich auch für alle Leute immer möglich, erst an der Schiene zu sein und dann weiterzufahren, während umgeladen wird zur Straße. Sodass man da auch nochmal dann einen Aktionstag haben kann. Das ist ganz praktisch, ja, dass die so lange brauchen. An der Straße wird es auch diverse Infopunkte und Camps geben. Einmal, mal schauen, ob da eine Maus ist, hier in Splitau wird ein großer Anlaufpunkt sein. Hier oben ist der Verladekran. Und weshalb ihr jetzt hier zwei Linien seht, ist, es gibt einfach eine Nord- und eine Südroute. Die beiden Straßenstrecken hat der Straßentransport schon genommen in den letzten Jahren. Das ist so ein bisschen einfach zur Einordnung. Wie sieht es da vor Ort aus? Dann komme ich jetzt zu dem, was eigentlich an Aktionen und Demos geplant ist. Auf alle Fälle gibt es am Samstag, den 6.11., eine große Auftaktkundgebung in Dannenberg. Das wird höchstwahrscheinlich keine Demonstration sein. Der Ort ist ein bisschen zu klein, um da auch mit 20.000 Leuten irgendwie eine anständige Demonstrationsroute überhaupt ablaufen zu können. Außerdem ist auch dieser Kundgebungsort so gewählt, dass der schon relativ nah auch an der Straßenstrecke dran ist. Am Tag vorher schon findet die Rallye Monte Görde statt. Das kann man sich so vorstellen wie eine kleine Schnitzeljagd, wo es durch dieses Waldgebiet vor allem geht, was ihr gerade gesehen habt auf der Karte. Bei der Schnitzeljagd ist dann einerseits das Ziel, eben sich einfach dort ein bisschen auskennen zu lernen, zu wissen, wie sind die Wege dort, welche Wege können die Bullen befahren, vielleicht auch auszuprobieren, welche Wege können die Bullen nicht mehr befahren, nachdem wir dort waren. Solche Aufgaben sind dann da auch ganz kreativ formuliert. Die großen Aktionen, also die Massenaktionen, die in den letzten Jahren auch schon stattgefunden haben, sind die Sitzblockaden von x-tausendmal quer und von Widersetzen. x-tausendmal quer macht eine Straßensitzblockade. Widersetzen hat irgendwann gesagt, wir machen so ein Konzept auch auf der Schiene. Das heißt, potenziell ist auch beides erstmal möglich. Das Konzept davon ist, dort öffentlich angekündigt, sich dorthin zu setzen und zu sagen, wir brechen dort das Versammlungsgesetz. Weil es gibt eine Allgemeinverfügung, die ist vor einer Woche ungefähr rausgekommen, die verbietet immer in dem Zeitraum, wo der Castor rollt, Demonstrationen rund um die Schiene und um die Straße, und zwar in einem Korridor von 50 Metern südlich und nördlich eben der Route. Diese Aktionen, diese Sitzblockaden sind so eben angekündigt, dass die Leute sagen, uns ist es egal, wir nehmen diese Ordnungswidrigkeit in Kauf, wir gehen da zusammen hin, weil wir finden es legitim, dort auch uns hinzusetzen, egal was die Gesetze sagen. Dieses Jahr gibt es jetzt ein Schmankerl, was dazugekommen ist, nämlich Castor Schottern. Die Kampagne geht da einen Schritt weiter. Die wird auf alle Fälle am Sonntag, den 7.11. zum ersten Mal stattfinden. Aus zwei Gründen. Es gibt A, die Vermutung, dass es einige Leute geben wird, die Montag vielleicht wieder arbeiten müssen oder zurück in die Schule oder was auch immer, um die auch mitzunehmen. Auf der anderen Seite ist auch die Gefahr gesehen geworden, dass wenn man sich zu sehr am Castor orientiert, also zu lange wartet und dann kurz vorher drauf zu gehen, dass man dann irgendwann im Dunkeln vielleicht im Wald steht und mit 1.000 oder mehreren 1.000 Leuten im Dunkeln im Wald war irgendwie niemandem so richtig geheuer. Die Idee grundsätzlich ist entstanden, so ein bisschen einerseits eben aus den Widersetzen und x-tausendmal Querblockaden, wo einige Leute gesagt haben, okay, angesichts der aktuellen Situation und der politischen Lage reicht uns das nicht mehr. Wir wollen da einen Schritt weiter gehen. Wir wollen eben auch massenhaft dort quasi die Schiene auch unbrauchbar machen. Ein anderes Ding, was sozusagen da auch mit reingespielt hat, ist die Erfahrungen von G8, die Erfahrungen aus Dresden und aus Köln, wo auch viele Gruppen, viele Einzelpersonen öffentlich vorher angekündigt haben, wir machen das an diesem Tag, uns ist es egal, wie da die gesetzliche Lage ist, wir finden es legitim, Sitzblockaden zu machen und eben auch jetzt einen Schritt weiter zu gehen mit Castor-Schottern. Ich habe das vorher schon gesagt, es wurde schon immer geschottert. Ne? Also es ist nicht so, dass da qualitativ was Neues entsteht, beziehungsweise in der Hinsicht entsteht was Neues, dass wir das mit ganz vielen Leuten machen wollen und damit auch so ein Stück weit eigentlich Handlungsspielraum zurückgewinnen können. In den letzten Jahrzehnten eigentlich gab es immer nur Beschneidungen von linken Aktionsspielräumen und von Demonstrationsrechten und von dem, was durchsetzbar war. Ich kenne es nur von Bildern, dass es völlig normal war, dass man vermummt auf Demonstrationen gegangen ist. Ist längst nicht mehr möglich. Alles mit Helmen, was auch immer. Das sind alles Sachen, die nach und nach eingeschränkt wurden. Und da ist diese Aktion auch so ein Schritt zu sagen, okay, es reicht, wir nutzen diese Situation auch aus, um unsere Spielräume wieder zu erweitern und um auch eine gesellschaftliche Legitimität dafür wiederherzustellen, dass es Situationen gibt, wo man einen Schritt weitergehen muss und wo man eben nicht mehr sagen kann, wir machen an der Gesetzesgrenze Halt. Die Aktion an dem Tag, dann das Ziel davon ist, die Schiene unbrauchbar zu machen. Das heißt, dahin zu gehen, zu graben, so lange, bis die Schwellen unterhöhlt sind auf einer Seite und da kein Schotter mehr drunter ist, sodass der Zug da erstmal nicht mehr drüber fahren kann. Ich habe schon gesagt, da findet kein Zugverkehr statt. Außerdem fährt dem Castor-Zug vorne raus auch immer ein Reparationszug, sodass auch sichergestellt ist, das wird erst wieder repariert, bevor da der Zug drüber fährt. Nicht, dass irgendjemand meint, da gehen jetzt ganz viele Leute hin, graben ganz lange, dann kommt der Zug, fällt um und Riesenverstrahlungskatastrophe. Nee, das ist auf alle Fälle auch gesichert. Die Aktion soll dann ungefähr vom Ablauf her so aussehen. Also dieses Aktionsbild, was auch gemalt wurde, sage ich mal, ist, da werden ganz viele Leute gemeinsam in Richtung Straße sich aufmachen. Es wird 3 Losgehorte geben, so wie es im Moment aussieht. Die werden am Samstagabend bekannt gegeben. Dort werden sich Leute versammeln können. Es wird auch Fingerkuppen geben. Und dann soll eben in diesen 3 Armen so lange gemeinsam gegangen werden, bis irgendwann die Bullen aufkreuzen. Und dann die 5-Finger-Taktik angewendet werden. Das heißt, sich aufsplitten, in verschiedene Richtungen gehen, um es den Bullen auch zu erschweren, alle Leute aufzuhalten. Die einzelnen Finger sollen ungefähr so aufgebaut sein, dass jeder Finger aktionsfähig ist, auch alleine. Und es gibt da dieses Konzept von, ich sag mal, Schutz und Schottern, weil natürlich klar ist, wenn wir da an die Schiene rankommen, da werden Bullen sein. Was anderes wäre total überraschend. Es wird deswegen Leute geben, die sich darauf vorbereiten, beziehungsweise es braucht dazu ganz viele Leute, die sich darauf vorbereiten, wie gehen wir damit um, wenn die Bullen dort im Weg stehen, wenn die auf der Schiene stehen. Zur Erfahrung, was setzen die Bullen dort ein? Die auf alle Fälle Knüppel, wie es alle oder wie es viele wahrscheinlich auch kennen von Demonstrationen, die setzen dort richtig gerne richtig viel Pfefferspray ein. Die haben hin und wieder auch Hunde und die haben hin und wieder auch Pferde. Und das sind alles Dinge, mit denen sich Leute auseinandersetzen müssen, die überlegen, okay, wir sehen als unsere Aufgabe an dem Tag an, dort die Bullen irgendwie vom Leibe zu halten. Weil nur dann kann gewährleistet werden, dass der andere Teil der Leute eben auf der Schiene selber aktiv ist und dort auch gräbt. Was an dem Tag nicht das Ziel sein soll, ist, eine Konfrontation mit den Bullen zu suchen. Es werden wahrscheinlich an dem Tag ganz viele neue Leute zum ersten Mal auf Aktion sein. Und damit die auch sich darauf verlassen können, was passiert, worauf kann ich mich einstellen, deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, einfach auch an dem Tag das im Bewusstsein zu haben, es geht nicht um die Konfrontation mit den Bullen, sondern wir wollen diese Schiene kaputt machen. Und wenn dann die Schiene soweit untergraben ist, dann wird es auch von dort so gut wie möglich, aber ist auf alle Fälle geplant, dort gemeinsam von der Schiene wieder runterzugehen, um sich dann neu zu sammeln und dann überlegen zu können, wie geht's jetzt eigentlich weiter. Aber das ist dann sozusagen der Zeitpunkt, wo auch die Aktion oder diese Kampagne sich überlegen muss, an welchem Punkt sind wir. Machen wir weiter als Kampagne Castor Schottern oder gibt es jetzt Auflösung und alle gehen in Richtungen, was immer sie auch tun wollen. Noch eine Sache vielleicht, wenn ihr da hinfahrt, kommt möglichst früh. Es gibt nämlich auch dort in den Camps dann nochmal die Möglichkeit, an Trainings teilzunehmen. Es wird jeden Tag Deli-Plenas geben, wo überlegt werden soll, wie sind welche Finger aufgestellt, wer macht Schutz, wer schottert, was können sich Leute zutrauen, wie sind die Situationen, wann sie wieder vielleicht sich so fühlen, dass sie vom Gleis runtergehen wollen. Das wird ab Donnerstag in den Camps angeboten und vor allem auch, ich sag mal, zum Üben der Fünf-Finger-Technik und zum Üben von dem, wie ist es eigentlich, wenn ich einem Bullen gegenüberstehe, ist es total cool, auch an diesen Trainings teilzunehmen. Nochmal zum Wendland. Die Camps, die es geben wird, die Schienencamps in Hitzacker, Metzingen und Köhlingen. Die Camps an der Straße sind in Splitau, Gedelitz, Gutzborn und Langendorf. Diese Camps, zumindest von den drei Schienencamps, weiß ich, da wird es große Zelte geben, da wird es teilweise Scheunen geben, die mit Stroh ausgelegt sind, wo Leute drin schlafen können. Das heißt, wenn ihr da hinkommt, müsst ihr nicht zwangsläufig ein eigenes Zelt mitbringen. Vielleicht gerade für die, die mit dem Zug anreisen oder die, die mit dem Bus anreisen, auch ganz hilfreich. Wenn ihr trotzdem ein eigenes Zelt habt und noch Platz im Auto, packt's mit ein, weil wer weiß, wie viele Leute da wirklich kommen werden. Es wird in all den Camps regelmäßig Fokü geben, das heißt, für Essen ist auf alle Fälle gesorgt. Es gibt überall, über den ganzen Landkreis verteilt, unzählige Infopunkte, wo ihr auch immer gerade mitkriegen könnt, wo ist der Castor, was passiert gerade, wo lohnt es sich vielleicht hinzugehen oder wo sind noch Schlafplätze frei. Was ihr außerdem aber wirklich mitbringen müsst, sind warme Klamotten. Das A und O, es wird eiskalt da oben. Ihr braucht festes Schuhwerk und ihr braucht warme Schlafsäcke und Isomatten. Das sind so die Dinge, die sind unerlässlich, um da irgendwie überhaupt, sage ich mal, überleben zu können in einem angenehmen Maße. Was ihr dann dazu noch einpacken wollt, ist natürlich euch freigestellt. Zum Schottern zum Beispiel sind Handschuhe sicher nicht schlecht oder auch Regenkleidung natürlich. Rettungsdecken. Ich meine, wir können jetzt hier Liste eröffnen. Ne? Das ist auch zum Beispiel eine Sache, die sich lohnen mitzunehmen, sind so kleine Taschenradios. Es gibt immer mal wieder Situationen, wo es kein Handyempfang gibt, wo man keine Infos kommt, außer übers Radio. Wer plant, vielleicht nachts unterwegs zu sein, Taschenlampen einpacken. Da als Tipp lieber Taschenlampen, die rotes Licht machen. Die reichen aus, um eine Karte zu lesen, machen aber die Augen nicht nachtblind, sodass man danach auch im Dunkeln sich wieder orientieren kann. Vielleicht eins noch, wenn ihr auch alte Isomatten habt zum Beispiel, packt die mit ein. Es gibt immer wen, der hat seine Isomatte vergessen. Decken ganz genauso. Alte Isomatten lassen sich natürlich auch gut verwenden, um sie vielleicht zur Polsterung diverser Körperteile zu verwenden, wenn man in der ersten oder in der zweiten Reihe steht. Ne, das sind alles so die Sachen, die man gut gebrauchen kann. Am besten einfach sich mal vielleicht hinsetzen und so ein bisschen die Situation durchspielen. Was will ich da machen? Was erwartet mich da? Wenn ihr eine Bezugsgruppe habt, umso besser, sprecht es zusammen vorher durch. Überlegt euch, was ihr machen wollt, was ihr euch zutraut und überlegt, was ihr einpacken wollt und eben was euch hilft. Hier sind auf alle Fälle nochmal die Infos zu den Camps. Allgemeine Seite ist castor-camps.de. Dort findet ihr alle relevanten Informationen rund um die Camps. Da stehen auch nochmal diese beiden E-Mail-Adressen und die Telefonnummer aus Hitzacker. Wenn ihr mit einer größeren Gruppe plant, dorthin zu fahren, macht es bestimmt Sinn, sich anzumelden. Dann können nämlich entsprechend Scheunen oder Zelte auch reserviert werden. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, wir sind 50 Leute und würden auch gerne zusammen pennen, dann macht es total Sinn, das vorher anzukündigen. Und dann habt ihr auch einen gemeinsamen Schlafplatz. Und noch ganz kurz, es gibt diverse Internetseiten auch. Von der Castor 2010 Seite findet ihr auch nochmal Links zu den diversen Aktionen. Dort steht auch die EA-Nummer mit drauf und eben alles, was ihr so, sag ich mal, rund um das Aktionstechnische braucht. Das ist so nochmal, wenn ihr vorher nochmal euch schlau machen wollt, ganz gut. Und dann, last but not least, das kostet leider auch einen Haufen Kohle, das Ganze zu organisieren. Deswegen, Schottern braucht Schotter. Wenn ihr hier zum Beispiel jetzt nicht das Geld dabei gehabt habt, was ihr gerne spenden wollt, da gibt es auch die Möglichkeit, was zu überweisen.